Schön, dass ihr uns auch in der 75. Folge wieder zuhört. Uns vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir werden heute zu dritt über die Fortuna sprechen. Und zwar mit dem Jan in München.
Hallo zusammen.
Mit dem Tim in Berlin.
Einen schönen guten Abend.
Und ich, der Lukas, bin wie immer aus Köln zugeschaltet. Moritz heute nicht dabei. Schönen Gruß an dieser Stelle.
Dafür werden wir nachher noch einen Gast haben. Das kann man ja vielleicht hier schon mal andeuten in der Vorschau auf den Hamburger SV.
Stimmt, das könnte man jetzt hier an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal verraten. Könnt ihr euch drauf freuen. Da werden wir uns auf jeden Fall auch einige Zeit lassen. Da, über den HSV kann man ja immer ganz gut und gerne plauschen. Und das werden wir auf jeden Fall auch machen. Ja, wir können ja vielleicht auch versuchen, dementsprechend die Besprechung des Paderborn-Spiels ein bisschen kürzer zu halten. So viel ist ja nicht passiert, so viele Dinge zum drüber sprechen gibt es ja nicht. Ja, wir können uns ja Mühe geben, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass es vielleicht doch ein bisschen länger werden könnte. Denn, ja, wie gerade schon angesprochen, gibt es mal wieder eine bittere Niederlage gegen den SC Paderborn zu besprechen. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl, seit ich die Fortuna näher verfolge, hat die Fortuna gegen keinen Verein häufiger verloren. Aber das ist vielleicht erstmal nur rein subjektiv. Ja, aber auf jeden Fall gab es eben jetzt am vergangenen Samstag eine empfindliche 2:3 Niederlage, die wieder mal einige Probleme offengelegt hat, einiges verstärkt hat. Ja, an Themen, die sowieso schon irgendwie anstanden. Und ja, die Fortuna jetzt auf jeden Fall wieder mit einem echt negativen Gefühl in diese Länderspielpause gehen lässt.
Aber vielleicht ist auch nicht alles schlecht. Also wenn die Leute das jetzt hören und sich denken, boah, ich habe keine Lust, noch mehr Rotze für die Fortuna mir anzuhören. Wir können es nicht versprechen, aber es gibt schon so Punkte, wo ich sage, ja, das ist nicht total schlecht. Es wird sehr negativ, ja, aber vielleicht finden wir auch ein paar Brotkrumen am Boden, die wir auflesen und aufblasen können zu Positivnachrichten, Erkenntnissen.
Also. Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Was auf jeden Fall im ersten Moment für mich nicht ganz so positiv war, war, dass die Fortuna ja wieder mal mit dem jetzt schon altbekannten 4-2-3-1 ins Spiel ging. Auch keine überraschenden Personalien. Eigentlich, wie wir es, glaube ich, auch erwartet hatten, rotierte Kuba wieder für Appelkamp rein. Auch da kann man sich ja immer noch so ein bisschen fragen, wie das eigentlich sein kann, dass Appelkamp halt nicht das Niveau oder nicht die Fitness oder nicht die Belastbarkeit hat, um halt in so einem wichtigen Spiel starten zu können. Und der andere Wechsel war auch wie erwartet, dass den Wechsel im Tor gab für Kastenmeier, der seine Rotsperre absitzen musste, konnte dann ja Wolf zu seinem ersten Saisoneinsatz kommen. Und ich glaube, eine weitere Personalie, die vielleicht noch ganz wichtig war, war, dass dann, ja, dass Zimbo nicht rechtzeitig fit geworden ist. Ich glaube, der hätte sich von seiner Form her den Einsatz schon auf jeden Fall verdient gehabt. Es hat dann aber nicht gereicht mit der Verletzung und dann, ja, hat also wieder Khaled Naray hinten begonnen. Der sollte dann ja auch, auf jeden Fall ein ziemlicher Aktivposten sein im Laufe des Spiels.
Ja, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Das kann man sagen. Hat auch, warte mal, ich habe diese Zahlen, wo habe ich die jetzt hier? Oh, Entschuldigung. Khaled Naray, um das schon mal direkt zu sagen, hat 67 Pässe gespielt. Der nächste in der Liste der Fortuna ist Hartherz mit 47. Wenn man sich die Touches, die Berührungen anguckt, sind es 85 Ballberührungen von Khaled Naray. Der nächste in der Liste ist ebenfalls Hartherz mit 53. Also Khaled Naray hat dieses Spiel geprägt. Das kann man sagen, ja.
Ja, was ich, als das Spiel dann losging, wieder mal sehr, sehr auffällig fand, war, dass Preußer, glaube ich, die Fortuna sowohl systematisch als halt auch strategisch genauso eingestellt hatte, wie in den letzten Spielen eigentlich auch. Es war relativ klar zu sehen, dass die Paderborner 20 Meter weiter vorne attackiert haben, als die Fortuna es gemacht hat. Die Fortuna wieder so bei 45 Metern vor dem gegnerischen Tor. Und bei Paderborn war das auf jeden Fall, wenn die Fortuna dann mal von hinten aufgebaut hat, auf jeden Fall immer ein ganzes Stück früher.
Das hat aber auch dazu geführt, dass die Fortuna sehr viel mehr Platz hatte im Mittelfeld und in der eigenen Angriffsraum, also in der Paderborner Hälfte. Und das hat dazu geführt, dass ich mich in den ersten 10 Minuten oder ersten, naja, 9 Minuten schon gedacht habe, wieder mal, ja, das hatten wir letztes Mal auch, dass ich hier was entwickeln könnte. Also dass hier halt, das sah nicht schlecht aus. Ich fand das Mittelfeld, Tanaka, Sobotka vor allem, die sind mir positiv aufgefallen. Also diesen Raum, der da war, da konnte man erahnen, okay, das könnte die Fortuna eigentlich ausnutzen, hat irgendwie ein paar schöne Akzente gesetzt und irgendwie in diesem Moment, wo ich dachte, ja, komm, vielleicht wird das ja was gegen Paderborn. Vielleicht kann man ja diesen Raum wirklich nutzen. Die stellen sich nicht hinten rein. Es wird ein bestimmt interessantes Spiel. Und genau in dieser Minute kommt dann dieser Pass von Paderborn unbedrängt auf die Spitze auf Sven Michel und der macht dann halt das 0:1 in eine relativ kalte Dusche für alle Beteiligten, jedenfalls für die, die halt wie ich glaubten, dass es eigentlich ganz gut aussah in den nächsten ersten 9 Minuten.
Ja, es gab ja auch durchaus vorher schon diese Chance von Kuba, der dann da irgendwie den Ball nicht aufs Tor bekommt und immer mal wieder genau diese Ansätze. Also für mich fiel dieses Tor auch wirklich eigentlich aus heiterem Himmel in eine Phase, wo ich dachte, die Fortuna hat das hier eigentlich im Griff und muss jetzt eigentlich erstmal hier nur so weiterspielen und war eigentlich auch ziemlich stabil, aber die lassen das, dass man sich dann von so einem langen Flugball aus der eigenen Hälfte der Paderborner so einfach aus dem Spiel nehmen lässt. Das war halt irgendwie schon krass. Also natürlich ist da irgendwie nicht wirklich Druck auf demjenigen, der halt den Ball in Richtung Strafraum schlägt. Aber ja, letztendlich muss halt einfach klarer diesen Ball besser verteidigen. Und ich glaube, was auch wirklich der Mannschaft der Fortuna ganz und gar nicht gut getan hat, ist, wie halt Raphael Wolf auch bei diesem Tor aussieht. Also man sieht ganz klar, dass er halt völlig falsch zum Ball anläuft und die Ecke halt einfach ganz, ganz früh aufmacht. Da hat man gesehen, dass es halt überhaupt noch nicht passt, dass er ja noch überhaupt irgendwie nicht im Rhythmus drin ist. Und ja, ich meine, ja, dass dann halt irgendwie auch einer wie Michel den Ball dann halt irgendwie dann da auch an ihm vorbeibekommt, ist dann, glaube ich, auch keine große Überraschung.
Ja, ich frage mich halt, alle sind irgendwie aus der Viererkette, gehen den Schritt raus, so dass eigentlich Clara nur das Abseits aufhebt. Warum er da nicht schlauer ist und Michel entgegengeht. Ja, und dann macht das natürlich Michel auch nicht schlecht, aber er ist einfach ein, wie soll ich sagen, klarer Geschwindigkeitsnachteil im Kopf, aber auch dann danach.
Ich meine, das ist ja der rote Faden, der sich durch diese Defensive zieht und auch durch dieses Spiel defensiv. Da können wir eigentlich bei allen der nächsten Tore, die Paderborner geschossen haben, genau das Gleiche sagen. Der Nachteil dieser Spielweise, die Fortuna ja in diesen ersten 9 Minuten und auch danach ja gezeigt hat, und das kennen wir ja auch schon aus den Spielen, man erinnert sich nur an dieses Schalke-Spiel zum Beispiel, ist, dass hinten diese Viererkette ihre 1:1 Zweikämpfe gewinnen muss. Und wenn dann halt Christoph Klara auf einen überdurchschnittlichen Zweitligastürmer, und das ist Sven Michel, der ist kein schlechter, trifft, dann hat er nicht die Klasse, individuelle Klasse, um das für im Sinne der Fortuna zu lösen. Man erinnert sich da an Bülter, man erinnert sich an Terodde, man erinnert sich nun eben auch an Sven Michel. Das ist schon, ich will nicht sagen, als gesichert anzusehen, aber da muss jetzt schon noch irgendwie was kommen, um mir diese Einschätzung zum eben noch sehr jungen Christoph Klara, das muss man natürlich auch immer dazu sagen, zu nehmen, weil dieses Spiel war ja nur geprägt von solchen Momenten, von 1:1 Situationen, die eben nicht nur Klara verloren hat, sondern auch die anderen. Aber bei ihm war es halt eben immer so, dass er da auffällig im Mittelpunkt stand und eben das Spiel negativ geprägt hat.
Ja, Nichtsdestotrotz ist die erste Reaktion auf den Rückstand ja gut, wie ich finde. Also man spielt weiter mutig nach vorne. Klaus hat dann den Abschluss, wo ich mir halt auch denke, was ein richtiges Rezept von offensichtlich irgendwie vorgegeben war von Preußer, war es öfters mal gegen den nicht ganz sattelfesten Torhüter von Paderborn aus der Distanz zu probieren. Und da zieht ja dann Klaus auch ab. Das ist, glaube ich, dann gerade 4 Minuten nach dem Rückstand. Hut wehrt den nur zur Seite ab. Und da denke ich mir halt, den kann halt Ruben Hennings auch direkt machen. Und dann steht es halt nach 4 Minuten nach diesem Rückstand 1:1. Und dann ist es zwar weiterhin dieses wilde Spiel, was wir insgesamt hier besprechen, aber ja, dann sieht die Welt schon anders aus. Also schade.
Ja, was mir da auch bei der Chance gut gefallen hat, war wie Tanaka das initiiert und eben nicht den Ball raus auf die Außen spielt, sondern in die Spitze auf Piotrowski, der das dann auch gut macht. Man kann immer wieder über ihn auch nicht positive Dinge sehen, aber das macht er schön auf Klaus, lässt er abtropfen. Und dann kommt eben, wie du sagst, Tim, auch genau das Teil der, ganz offensichtlich Teil des Spiels eben von der Distanz auch zu schießen. Über 50% der Abschlüsse aus der Distanz. Dann, das finde ich auch, man hat dann halt eben gesehen, ja, verdammt nochmal, wenn man dieses dämliche Ding nicht kassiert hätte, dann wäre vielleicht eben doch diese erste Halbzeit doch anders geprägt gewesen, weil die Fortuna zumindest dann in dieser ersten Zeit danach, in diesen ersten 10 Minuten, eine Viertelstunde eben nicht nachlässt und eben es auf 1:1 geht, aber dann eben nicht dieses Glück hat, dass die Fernschüsse, die halt Yannick Huth als Torwart bei Paderborn jedes Mal merkwürdig verarbeitet hat, für sich nutzen zu können.
Ja, ich finde, man hat irgendwie dann auch gerade dann in dieser Halbzeit dann irgendwie gesehen, was einfach auch gerade das Problem der Fortuna ist, nämlich dass da halt ganz, ganz viele Spieler einfach vor allen Dingen mit sich zu tun haben und nicht mit den Problemen der Mannschaft, weil ja, sie halt irgendwie viel zu sehr mit ihrer eigenen Form kämpfen oder auch mit ihrer eigenen Rolle irgendwie kämpfen. Um jetzt mal kurz was Positives herauszuheben, ich finde, dass man jetzt gesehen hat, dass es bei Ao Tanaka zum Beispiel wieder ein bisschen besser funktioniert hat als jetzt zuletzt. Also ich hatte gegen Ingolstadt das Gefühl, dass er da noch wesentlich gehemmter irgendwie war. Also da war, glaube ich, so das Fragezeichen, was er auf der Stirn hatte, irgendwie noch wesentlich größer, als es jetzt gegen Paderborn der Fall war, auch wenn er jetzt immer noch nicht wieder, glaube ich, das zeigt, was er selber von sich erwartet und was wir uns auch, glaube ich, alle von ihm erhoffen. Aber es war, glaube ich, wieder so ein bisschen so ein Schritt nach vorne. Aber bei ganz, ganz vielen anderen Spielern hat man einfach gesehen, dass die einfach eher mit sich zu tun hatten. So, das war teilweise einfach extrem vogelwild. Ich meine, Clara ist natürlich gerade in dem Spiel jemand, den man da nennen muss. Bei Raphael Wolf war das der Fall, bei Kuba war das der Fall, der wirklich auch teilweise wieder haarsträubende Ballverluste hatte, wo er absolut keinen Druck gehabt hat. Und damit, glaube ich, wirklich einfach auch ganz, ganz schlecht einfach zu diesem Fußballpass, den die Fortuna spielen will. Aber damit würde der, glaube ich, einfach auch zu keiner Zweitligamannschaft so richtig gut passen, wenn da wirklich ohne, dass der wirklich unter Druck gesetzt wird, dann da über 2-3 Meter halt Fehlpässe in die eigene Aufrückbewegung halt gespielt werden. Und ja, so spätestens ab der 20. Minute hatte ich dann das Gefühl, dass da einfach wieder diese Nervosität sich wie ein grauer Schleier über die Mannschaft irgendwie gelegt hat. Und man hat einfach ständig erwartet, dass irgendjemand halt einen haarsträubenden Fehler macht.
Ja, und ich muss auch sagen, zwischen der 6. und 26. und 33. Minute gab es ja auch Großchancen für Paderborn im Minutentakt fast, oder im 2-Minuten-Takt, wo man halt wirklich von Glück sagen kann, dass es da nicht schon 0:2 oder gar 0:3 steht, wo mir auch tatsächlich nochmal, und das hat uns ja unser späterer Gast Christian schon prophezeit, aufgefallen ist, dass Khaled Naray nach vorne seine Stärken, aber nach hinten auch seine Schwächen hat. Also ein ums andere Mal hat er sich da überspielen lassen und war an dem Tag, wie gesagt, einer der wichtigsten, wie Jan das eben schon gesagt hat, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn, obwohl du da ja auch schon andere Namen genannt hast.
Und ich finde aber, das ist ein, also das stimmt. Man muss aber, erinnert euch mal an letzte Saison. Da konnte man ja, wenn der Gegner geflankt hat, bei flachen Bällen ist das vielleicht was anderes, aber wenn der Gegner geflankt hat, da konnte man ja irgendwie entspannt zum Kühlschrank gehen und sich nochmal ein Bier holen, man wusste, das wird eh rausgeköpft. Und das ist halt ganz offensichtlich nicht mehr so. Vielleicht auch aus mehreren Gründen, weil man häufig eben in diese Situation der Flanke des Gegners nicht in einer stabilen Situation kommt, also es ist eine Dynamik im Spiel, die Innenverteidiger sind auf dem Weg zurück, man ist in der Rückwärtsbewegung und muss dann quasi rausköpfen, das hat man nicht hinbekommen, wir kommen da später vielleicht nochmal zu, aber eben auch in der 31. Minute diese Riesenchance, wo der ich weiß nicht, ja, ob es Platte war, einfach Wolf in die Arme köpft, aber das muss das 3-0 sein, weil das 2-0 muss nämlich schon viel früher fallen, als nämlich dann ein Ball in den Rückraum gespielt wird von Paderborn und einfach Paderborn auch vollkommen frei da steht und da ist keiner da. Und das wirft schon systemische Fragen auf, wie die Fortuna in Rückwärtsbewegung diesen Strafraum voll macht, um dann eben aus dieser 1-zu-1-Situation herauszukommen, bei diesem Rückraumpass, wo der Paderborner ja den Ball flach bekommt, ist ja nicht mal eine 1-zu-1-Situation, da ist ja gar keiner da, der ein 1-zu-1 herstellen kann. Und das ist ein Schuh, den muss sich Preußer anziehen. Ich weiß nicht, ob wir darüber diskutieren werden. Es gibt Schuhe, die müssen sich die Spieler anziehen, weil das individuelle Dinger sind, für die der Trainer nichts kann. So, wenn der Spieler da halt Scheiße baut, dann musst du halt überlegen, musst du ihn da aufstellen, kannst du ihn da aufstellen, aber darüber kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber das ist so eine systemische Frage, okay, wie schaffst du es in dieser Rückwärtsbewegung eben, also das besser zu verteidigen? Das kann ja nicht sein.
Ja, generell habe ich mich auch mehrfach dabei ertappt, dass wir ja in den letzten Wochen immer davon gesprochen haben, dass sich jetzt anscheinend so eine Viererreihe hinten gefunden hat, die Preußer immer wieder aufbietet. Das war natürlich gegen drei schwächere Gegner als Paderborn. Und es sah irgendwie nicht so aus, als hätten die sich bisher in den Verlauf der letzten 4 Wochen abgestimmt und aufeinander eingespielt. So. Und das fand ich schon traurig zu sehen, weil man so ein bisschen die Hoffnung ja in den letzten Wochen hatte, dass das hinten ein bisschen stabiler wird. Aber das lag vielleicht dann auch einfach an den Gegnern, gegen die man gespielt hat.
Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Also ich glaube, wenn ich mir diese Viererreihe nochmal so angucke, außer bei Hoffmann habe ich da eigentlich bei keinem so ein wirklich gutes Gefühl und hoffe echt so ein bisschen, dass jetzt, wenn Zimbo jetzt nach der Verletzung zurückkommt, dass der jetzt auch wieder so ein bisschen zu seinem alten Niveau findet. Und ja, der wäre auf jeden Fall jemand, der dieser Viererkette halt irgendwie ganz, ganz viel geben kann.
Und es gab ja auch eine E-Mail-Frage eines Hörers, der eben die Frage gestellt hat, die ich mir auch gestellt habe. Ab welchem Moment hätte man eigentlich als Trainer eigentlich klarer auswechseln müssen? Weil man sieht, dass er individuell überfordert ist. Erneut. Und dann kann man sagen, ja, das hätte man in der Halbzeit eigentlich tun müssen und vielleicht theoretisch sogar vorher, macht man aber halt nicht, aber in der Halbzeit hätte man das tun müssen. Nur, für wen denn? So, ja. Und da sind wir nicht bei Christian Preußer, da sind wir bei Klein und Alofs. Genau. Vielleicht auch eher bei Klein, weil, dass da ein Innenverteidiger fehlt, den man dafür solche Situationen von vornherein aufstellen kann oder eben dann hineingeben kann, den gibt es nicht. Du kannst auch nicht einen Nedelko reinbringen, der eben auch aus einer Verletzung kommt, der gezeigt hat, dass er gerade in diesen Situationen, wo der, ja, also wir haben darüber gesprochen, dass Nedelko einer ist, der halt den Pass des Gegners antizipiert, der aber in der Rückwärtsbewegung, wenn er halt dann die Flanke verteidigen muss, halt auch nicht wirklich stabil ist. Boczek, ja, ich kann verstehen, warum man es nicht mehr macht, ja, mit ihm. Ja, und damit ist eigentlich auch der Kader schon durchgesprochen. Siebert, weiß nicht, ob er noch immer noch laboriert, aber
der hat für die U23 gespielt an dem Tag. So. Okay. Und
macht vielleicht auch
ist Sinn. Halt eben auch keiner, den man dann halt in diese Situation eben reinwirft, ne? Wo halt klar ist, der Gegenspieler hat halt einen Sahnetag und wird halt darum gehen, halt diese von dir angesprochenen 1-zu-1-Duelle halt irgendwie zu gewinnen.
Da ist Lou kurz weg. Die 1-zu-1-Duell.
Ja,
aber man braucht jetzt vielleicht einfach den 30-jährigen Drecksack, der die Zweitliga-Erfahrung hat, um da irgendwie.
Ja, aber hättest du wirklich zur Halbzeit Adam Bocek gebracht, ja?
Nein, das ist mein Ding.
Also der ist schon sechs Jahre zu alt dann, ja. Einen 30-jährigen Drecksack willst du haben.
Ja, oder halt einfach einer, der halt stabil die Dinger da rausköpft. Ja. Der einfach die Erfahrung hat, der das Stellungsspiel hat. Ich will nicht sagen, dass es einfach ist, aber ja. Und wie der Luke aus dem Nichts weg war und jetzt wieder da bei uns ist, so fiel auch das 1-1 der Fortuna in der 34. Minute. Ich hatte schon sehr viele böse Worte auf den Lippen zu diesem Zeitpunkt, weil eben die Paderborner so überlegen waren, aber dann Tanaka und Piotrowski in der Mitte legen raus auf eine Reihe, der dann irgendwie spitz zurückspielt an den Fünfer und dann nickt Ruven Hennings ein, aus der Entfernung vielleicht nicht ganz schwer. Eure Gefühlslage zu diesem Zeitpunkt?
Ja, erstmal irgendwie Erleichterung. Also meine letzte Notiz, die ich mir hier auf meinem Blatt gemacht habe vor dem 1-1 war: Ruven Hennings gelingt überhaupt nichts. Also den habe ich auch wirklich sehr, sehr schwach gesehen. Irgendwie, der hat irgendwie einiges versucht und das ist alles irgendwie wirklich komplett daneben gegangen. Aber das war natürlich dann wieder so eine Chance der Marke, die er dann nicht liegen lässt. Also ich finde auch, dass das eigentlich ganz gut eingeleitet wird. Aber wirklich gefährlich wird es ja eigentlich erst dadurch, dass halt Piotrowski dieser Pass halt nicht gelingt. Also ich glaube nicht, dass er das da genau so vorhatte, sondern ich habe eher so das Gefühl, dass der da so ein bisschen so einen Alibi-Pass halt rausschlägt und ja, der hat dann irgendwie alle so ein bisschen überrascht. Und dann sieht man halt eben auch, wo drin halt Khalid Narei sehr, sehr stark ist. Er ist mit Sicherheit der Spieler im Kader, der halt die besten Flanken schlägt. Die kommt genau am perfekten Punkt runter, auch wenn man da, glaube ich, drüber spekulieren kann, ob der Torwart da nicht eigentlich raus muss. Der sieht dann auch nicht ganz so stark dabei aus, diesen Ball dann irgendwie abzuwehren. Aber letztendlich war ich erstmal ziemlich erleichtert, dass es 1-1 stand. Und ich fand es auch ehrlich gesagt ziemlich verdient. Auch wenn die Fortuna sich da richtig trottelig angestellt hat. Aber eigentlich fand ich, dass so rein schematisch die Fortuna das sehr, sehr gut gemacht hat irgendwie in diesem Spiel. Dass halt irgendwie Paderborn gar nicht so viel erzwungen hat, sondern die waren natürlich irgendwie ständig gefährlich vorne. Aber das wurde eigentlich fast immer dadurch ausgelöst, dass man gar nicht so hohen Druck hatte, trotzdem aber Fehlpässe gespielt hat. Aber so an sich in der Staffelung hat mir die Fortuna eigentlich sehr, sehr gut gefallen bis dahin.
Ja, in mir fällt dazu nur ein, dieses Tor, auch wenn du Ruven Hennings bis dahin vielleicht als sehr schwach gesehen hast, dieses Tor schießt nur Ruven Hennings. Also wie er sich da bei den zwei Innenverteidigern wegschleicht und auch auf die Schwäche von Hut spekuliert. Ich glaube, aus unserem Kader macht dieses Tor sonst kein Spieler.
Ja, Bojanic hat so ein Tor auch schon mal geschossen. Das eine, das er gemacht hat. Ich möchte auf Luz. Ich verstehe, was du meinst, Lou. Mir widerstrebt aber so ein bisschen, das so klar stehen zu lassen. Weil du hast schon recht, es waren halt vermeidbare Fehler, die Fortuna gemacht hat, die dann halt zu diesen Großchancen der Paderborner führten. Aber so ganz kriegst du sowas ja nicht raus. Du musst ja immer damit rechnen, dass sowas mal passieren kann.
Ja.
Und dass es dann wirklich jedes Mal lichterloh brannte, ist dann schon etwas, was ich auch dem Schema der Fortuna anlasten möchte und damit eben auch nicht nur der individuellen Schwäche einiger Spieler, sondern auch dem Trainer ein bisschen.
Ja, lass mich mal so formulieren. Also ich fand, die Fortuna hatte die leicht überlegene Spielanlage, aber hat es halt grottenschlecht ausgeführt und Paderborn hat es wiederum sehr gut ausgeführt und halt einfach nur die Chancen liegen lassen. Also man hätte sich halt auch nicht über 0-3 zur Halbzeit beschweren können, ne? Wie du auch vorher schon angemerkt hast.
Ja, also ich sag, dann kommen ja noch zwei Chancen. Michel hat wieder eine Chance. Es geht wieder alles zu schnell für Fortuna in der Hintermannschaft. Aber danach kommt Fortuna sogar fast ja noch zur Riesenchance auf das 2-1, wo Fortuna dann mal schnell umschaltet. Auch Klaus mal tatsächlich was richtig macht, indem er im Hintergrund Pettersson sieht, aber da noch wirklich ein Bein von Paderborn dazwischen kommt, wo ich nicht mehr mit gerechnet habe. Also in dem Moment war es wieder ein total offenes Spiel. In dem Moment, wo das 1:1 fällt, da habe ich wirklich gesagt, boah, jetzt Halbzeit und von mir aus auch jetzt Schlusspfiff, das kaufe ich sofort, dieses 1:1. So.
Aber habt dann ihr das wirklich so empfunden? Also
ja,
ich habe mir ehrlich gesagt so aufgeschrieben, dass ich mich total geärgert habe, dass die Fortuna, also ich hatte eigentlich das Gefühl, dass das Spiel der Fortuna einfach von der Staffelung her nach dem 1:1 halt schlechter geworden ist. Also nach dem 1:1 hat es Paderborn dann halt selber geschafft, irgendwie von hinten raus mal aufzubauen und halt wirklich auch eigene Angriffe selber zu initiieren und musste dafür von der Fortuna halt nicht eingeladen werden. Das hat mich eigentlich so richtig geärgert, dass die Fortuna da irgendwie nicht stärker den Fuß auf dem Pedal gelassen hat. Und eigentlich bin ich dann mit einem viel, viel negativeren Gefühl irgendwie in die Halbzeit gegangen, als ich das vor dem 1:1 hatte.
Also diese Phase vor dem 1:1, da habe ich halt gedacht, oh Gott, wo soll das denn enden? Weil die Fortuna hat natürlich irgendwie den Ball irgendwo mal, aber die haben ja vollkommen die Spielkontrolle darüber. Diese ganzen Dinge, die vorher bis zur 20. Minute, wo das mal schön war, wo man halt auch mal die Pässe, wo Sobotka und Tanaka vor allem irgendwie auch mal eingebunden waren, das war ja alles weg. Die ganzen Fehlpässe, das kam ja nicht aus dem Nichts, sondern das kam ja aus diesem Gefühl heraus, oh Gott, die Fortuna verliert hier einfach dieses Spiel gerade. Und Paderborn war einfach am Drücker und man hat halt gehört, okay, Paderborn will ja genau das. Diese Situationen erzwingen, wo halt ihre Spieler irgendwie gut ins 1:1 gehen und ihre individuelle Klasse gegen nicht ganz so starke Fortuna-Hintermannschaft auszuspielen. Also dieses 1:1 war halt, keine Ahnung. Und ich verstehe trotzdem, was du sagen willst. Und ich hatte auch das Gefühl, dass als Preußer, also die Kamera auf Preußer schwenkte nach diesem 1:1, dass Preußer auch dieses, ach, fickt euch doch einfach im Blick hatte, wo man sagt, eigentlich habe ich euch doch so ein bisschen das Handwerkszeug, zumindest offensiv, an die Hand gegeben, was du meinst, Lou, ja, also dass halt hier die Struktur eigentlich stimmte, nur es nicht umgesetzt worden ist, eben durch diese ganzen leichten Ballverluste. Das verstehe ich, aber trotzdem, ich kann das nicht so. Also ich habe halt gedacht, okay, das Spiel geht hier völlig vor die Hunde und dann kommt dieses 1:1.
Und ich meine, Lou, was du halt sagst, ja, es stimmt. Danach resultierte das nicht nur aus fatalen Fehlpässen von Fortuna, was Paderborn nach vorne gespielt hat. Aber du unterstellst ja, wenn du sagst, dass es danach schlechter geworden ist, unterstellst du ja, dass die zweite Halbzeit weitergegangen wäre ohne diese katastrophalen Fehler teilweise. Und ich meine, da hättest du halt viele Spieler auswechseln müssen, so. Und ich war heilfroh, dass das 1:1 zur Pause stand. Und das verstehe ich nicht, wie man das nicht sein kann, so.
Nee, das war ich ja auch. Also das meinte ich ja gar nicht. Es war, glaube ich, bei mir irgendwie so, dass ich mich, glaube ich, über die 10 Minuten nach dem 1:1 fast am allermeisten geärgert habe.
Also auch in der zweiten Halbzeit?
Nee, in der ersten Halbzeit jetzt.
Okay.
Zum Ärger der zweiten Halbzeit werden wir gleich noch in aller Ausführlichkeit kommen, glaube ich.
Ja, können wir gerne jetzt auch machen, weil die zweite Halbzeit fing nämlich genauso an, wie man es befürchten musste.
Du meinst, dass nicht gewechselt wurde?
Es wurde nicht gewechselt, genau. Also für wen hätte man dann auch klarer auswechseln sollen? Das haben wir eben schon angedeutet. Und ist auch ein bisschen gemein, also einzelne Spieler rausnehmen, naja. Aber okay. Aber halt dann auch wieder so.
Man kann ja echt haben. Wir berichten ja jetzt über die gesamte Saison so.
Ja. Aber ich frage mich ja, was passiert ist, ob das einfach ein Zufall war. Dieses Gefühl der Anfang der Saison, dass halt die Fortuna aus einer Halbzeit rauskommt und man das Gefühl hat, ja geil, der Trainer hat die eingestellt und jetzt passiert wieder das, was passieren soll, was man vielleicht im Laufe der ersten Halbzeit verloren hat. Und das war in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit nicht der Fall, sondern da war eher so, dass Paderborn eher wieder die Chance hatte, in Führung zu gehen.
Ja. Also Michel vor allem wieder.
Ja.
War dann danach auch, ach, es kommen wieder Chancen mehrere hintereinander und ach, da sind mehrere Spieler beteiligt, da muss man jetzt niemanden rausheben. Auf jeden Fall ist die Fortuna ordentlich am Schwimmen direkt nach der Halbzeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, trotz allem steht da noch 1-1. Und da kommt dann eine Phase, wo sich Fortuna wieder ein bisschen fängt.
Ja, es kommen so fünf vor dem 2-1. Kommen so ein paar Szenen. Und da ist auch eben, da sieht man auch eben, was Narei der Fortuna offensiv gibt. Diese Querläufe, die er manchmal macht, mit denen er den Raum öffnet, wo er nicht den direkt mit einem Pass verlagert, sondern einfach mit seiner Geschwindigkeit reinzieht. Und man merkt, dass die jeweilige Verteidigung da nicht gut drauf vorbereitet ist und da eben Dinge entstehen, durch die Fortuna in den 16er kommt. Und das müssen wir dann vielleicht nochmal besser ausnutzen, aber
gut. Ja. Ich meine, letztendlich besser ausnutzen heißt ja, also die erste Szene, wo Narei beteiligt ist, ist dieser zweite Versuch, nachdem man wiederum gezeigt hat, dass der Ansatz aus der Distanz zu schießen gegen Jannik gut gar nicht der falsche war. Da hat Narei die Nachschusschance und es kommt zur Ecke. Das ist ja dann immerhin eine Ecke, die man rausgeholt hat. Nur, da wiederhole ich mich jetzt zum x-ten Mal. Das ist einfach dieses Jahr offensiv kein Faktor, Ecken zu schlagen. Und ja, das zweite Mal, wo er da so gut offensiv agiert, wird er ja gefoult und es gibt Elfmeter. Also ich meine, es resultiert schon direkt Gefahr daraus. Also das ist ja
ohne... Ja, man muss es nur nutzen dann, das meine ich ja. Also das Gefahr
ja, hat man ja
auf jeden Fall.
Also ich meine,
durch den Elfmeter. Im
Prinzip den Elfmeter vorbereitet. So.
Ja, und damit auch das letzte Argument für Felix Klaus genommen, weil Khaled Narei eben jetzt genau das gemacht hat, was Felix Klaus die letzten Wochen gemacht hat, um damit seine Aufstellung zu rechtfertigen. Schon ein Foul, aber halt jetzt nicht das schwerste Foul aller Zeiten, in 16er Nähe oder im 16er zu ziehen. Mhm. Und damit sollte Narei nächste Woche oder in zwei Wochen gegen den HSV einfach eine Reihe weiter vorne spielen und halt Zimmermann hinten und vielleicht dann Felix Klaus nicht mehr. Aber das nun mal schon.
Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht mal eine Pause gebrauchen könnte, weil irgendwie bisher ist es, glaube ich, wahrscheinlich weder das, was er sich vorgestellt hat bei der Fortuna, noch das, was sich die Fortuna vorgestellt hat. Vielleicht bringt es ja auch was, wenn er dann irgendwie mal zweimal erstmal irgendwie von der Bank kommt. Und das sah ja zumindest gegen Ingolstadt so aus, als ob das auch bei Zimmermann einigermaßen gefruchtet hätte, ihn dann mal kurz irgendwie rauszunehmen. Und vielleicht wäre das ja auch bei Klaus irgendwie eine Option. Aber wo wir jetzt halt irgendwie dann zum Ärger kommen wollen, ich glaube, dass wir uns wahrscheinlich auch alle in ähnlicher Weise darüber geärgert haben, wie die Fortuna dann mit dieser Führung, die ja irgendwie so halb irgendwie auch in die Hände gefallen ist, irgendwie umgegangen ist.
Aber was ich irgendwie ganz spannend fand. Ich muss einmal noch darauf hinaus, weil das kann man nicht hoch genug loben. Wenn wir dann einen Elfmeter zugesprochen bekommen, dann ist das so eine Situation, die wir letztes Jahr bei Flanken in den Strafraum hatten. Dann kann man sich schon mal ein Bier holen und sich sicher sein, dass Ruben Hennings diese Elfmeter versenkt. Also,
ja, aber hast jetzt quasi gerade gesagt, dass die Erde halt keine Scheibe ist, ne?
Ja, aber ich muss es trotzdem nochmal vorheben. Es ist halt einfach ganz auch... Wenn man vielleicht sagt, bis zum 1-1 hat man von Hennings nicht viel gesehen, wie du das gesagt hast, Lou, allein für den Fall, dass man einen Elfmeter bekommt. Aber du hast so ein bisschen angedeutet, vielleicht musst du das jetzt nochmal erklären, dass du ihn nicht unbedingt immer von Anfang an bringen würdest.
Das wollte ich auch überhaupt gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass Hennings, dem ist halt wirklich gar nichts gelungen. Also das war wirklich auch ein sehr, sehr schlechtes Spiel von ihm bis zum 1-1. Aber er ist halt eben Ruben Hennings und macht dann halt eben noch seine zwei Buden. Und ich will eigentlich, dass Hennings immer spielt. Also das ist auch mein absoluter Lieblingsspieler wahrscheinlich in dieser Truppe.
Und, ja, aber vor allem halt auch wegen einem Elfmeter, den man zugesprochen bekommen könnte. Klar. Genau. Wäre eine absolute Katastrophe, wenn Ruben Hennings dann nicht auf dem Spielfeld steht.
Ja, müsste man da mal gucken. Ich meine, da gäbe es wahrscheinlich irgendwie auch noch andere Leute, die da vielleicht mal anlaufen könnten. Aber wenn Ruben Hennings das tut, ja, hast du komplett recht. Kann man eigentlich immer schon mal noch mal rasch zum Kühlschrank gehen und sich ein Getränk holen. Was ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant fand, war, dass genau wie beim Spiel gegen Ingolstadt auch, gerade als halt, also es ist auch, glaube ich, zu einem ähnlichen Zeitpunkt gewesen, dass die Führung fällt. Gegen Ingolstadt ist, glaube ich, auch ungefähr zu diesem Zeitpunkt das 1-0 von Hoffmann gefallen, dass das genau der Moment war, wo halt an der Seitenlinie schon Wechsel vorbereitet wurden von Preußer und die dann halt auch so durchgezogen wurden, als noch gar nicht klar war, dass der Elfer reingeht, beziehungsweise beim Ingolstadt-Spiel wurde da noch überprüft, ob nicht, ich glaube, eine Abseitsposition vorlag oder ein Foulspiel. Also da war auch das Spiel unterbrochen. Es war nicht klar, ob man in Führung geht. Preußer hatte diese Wechsel halt schon, bevor diese Situationen überhaupt entstanden sind, halt angeordnet und sie dann auch so durchgeführt. Und beide Male hat die Fortuna dann auf 4-4-2 umgestellt. Man hat dann beide Male Bojanic gebracht. Jetzt gegen Paderborn kam er für Kuba und ja, für Ao Tanaka kam Shinta Appelkamp, was da mir immer so ein bisschen so eine Träne entlockt. Also wenn ich mir anschaue, wie wenig Zeit bisher Tanaka und Appelkamp zusammen auf dem Platz gestanden haben in der Saison, das ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz großer Schlüssel dafür, warum es einfach diese Saison noch nicht so wirklich richtig gut läuft, weil die beiden besten Fußballer, die man da in dem Kader hat, einfach quasi nie zusammen auf dem Feld stehen. Anders als gegen Ingolstadt hat dann diese Wechsel auf 4-4-2 nicht dafür gesorgt, dass man, dass man eine starke Phase hatte.
So, ich muss dich aber stoppen. Stoppen. Du machst den gleichen Fehler, den Johnny Costa gemacht hat. Und es hat, du hast recht, was das Umstellung auf 4-4-2 im Offensiven angeht, aber im Defensiven, das hat Christian Preußer dann in der Pressekonferenz erklärt, dass es defensiv von vornherein ein 4-4-2 war.
Also, Bojanic hat defensiv. Ja, gegen Ingolstadt war das ja auch schon so.
Ja. Also, das ist ja nur ein bedingtes Umstellen auf
4-4-2. Ist richtig. Wir reden ja auch wirklich viel, viel, viel zu häufig eigentlich immer nur irgendwie von einem System und es ist ja sehr, sehr häufig so, dass es halt quasi offensiv und defensiv zwei verschiedene Systeme sind. Das ist jetzt auch schon lange so, dass die Fortuna, glaube ich, immer dieses 4-4-2 gespielt hat. Dann immer entweder mit, gegen Ingolstadt war es Appelkamp und jetzt halt mit Kuba, der dann Hennings in der vordersten Reihe unterstützt hat. Stimmt.
Was ich aber, bevor wir auf das 2-2 kommen, was hast du jetzt eigentlich schon eingeleitet, aber das Problem von Piotrowski ist ja nicht nur seine eigene Leistung, sondern dann wird er ausgewechselt und man denkt in den nächsten Minuten, okay, in den ersten Minuten denkt man scheiße 2-2, aber danach geht es ja weiter und denkt sich, verdammte Scheiße, warum spielt Appelkamp nicht von Anfang an? Und wir wissen nicht warum, ja. Ist jetzt müßig darüber zu spekulieren. Es kann auch gute Gründe geben, es muss nicht einfach der dumme Trainer sein. Aber oh boy, hat man gesehen, wie unterschiedlich die sind in der Qualität, diese beiden Spieler.
Und wie krass, also ich habe mir wirklich halt auch in der ersten Halbzeit nochmal aufgeschrieben, dass man quasi sehen konnte, wie stark Kuba halt Ao Tanaka zurückhält. Es waren so häufig Situationen, wo man halt gesehen hat, welche Idee Tanaka hat und Piotrowski passt da wirklich einfach überhaupt nicht dazu. Also er ist halt nicht schnell genug im Kopf, er ist nicht exakt genug im Abspiel und ja, das passt halt wirklich gar nicht. Und ich glaube, irgendwie, solange man halt irgendwie nicht auch mal Ao Tanaka so ein bisschen Hilfe an die Seite stellt, kann man halt einfach auch dieses unglaubliche Potenzial, das er hat, halt gar nicht heben.
Ja, und auch, wenn man sagt, dass man Appelkamp zentral stellt, aber trotzdem über außen spielen möchte, das hat man ja auch gesehen, was er kann. Also diese Pässe dann auf einer Reihe nach außen, ist ja kein Hexenwerk, aber das spielt halt nur Appelkamp so. Ja. Und da kann ja wirklich was entstehen, unabhängig davon, dass er das Ding noch da ans Lattenkreuz nagelt und das 3-2 dann machen kann, Tor des Monats. Apropos Tor des Monats, für Tor des Monats abstimmen diesen Monat. Aber meine Güte, war das wieder mal ein Fingerzeig, was da eigentlich noch schlummert. in diesem Schinter-Appelkamp. Aber vielleicht müssen wir eigentlich nochmal einen Schritt zurück machen und auf dieses 2-2 gucken. Relativ nah an dem 2-1. Und darf man solche Tore nicht kassieren? Meine Fresse.
Nein, darf man nicht.
Ja, wo fangen wir an? Also, das Spannende ist ja, dass man sich halt wieder eigentlich aus einer Situation, die überhaupt nicht gefährlich ist, mit einem ganz einfachen langen Flugball aus der Paderborner Hälfte hinaus halt irgendwie aus dem Spiel nehmen lässt. Dann ist der Erste in der Fehlerkette Florian Hartherz, der halt einfach gar nicht mit hoch zum Kopfball geht. Also da gar nicht so viel Druck irgendwie wenigstens, also auch wenn er den Kopfball verliert. Aber er geht ja gar nicht mit hoch. Das heißt, der Kopfball kann einfach exakt vom Paderborner so verlängert werden, wie er das halt vorhat. Ja, und dann stehen sich dann halt Wolf und Clara irgendwie selbst auf den Füßen. Also wie die beide das zusammen verteidigen, fast halt irgendwie ja, deren Leistung an dem Tag, die wirklich einfach nicht gut war, halt komplett zusammen und lassen sich natürlich dann auch ganz am Ende, nachdem irgendwie beide nicht wirklich zum Ball hin, aber auch nicht so vom Ball weglaufen, dass dem anderen klar ist, dass er irgendwie Michel attackieren soll, lassen sich dann halt irgendwie so beide da rausnehmen, dass sie natürlich am Ende auch noch beide getunnelt werden, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen. Also so ein Tor habe ich echt auch schon länger nicht mehr gesehen, muss ich
sagen. Die standen halt direkt hintereinander.
Wahnsinn.
Also nicht versetzt, nicht mal ein bisschen Oberfläche, also Fläche erweitert, sondern die standen einfach direkt. Es war halt, das kannst du dir nicht ausdenken, das Tor. Und da muss man aber, also das ist halt wieder so eine Mischung aus individuell. Was willst du da eigentlich machen als Trainer? Aber wenn du 2-1 führst, dann darf doch so ein einfacher Ball nicht zu so einer Situation führen. Also da müssen doch einfach, du musst dich doch zumindest die ersten Minuten nach diesem 2-1 ein bisschen defensiver sortieren und dem Gegner vor eine Herausforderung stellen und mal was anders machen dann defensiv und halt dich im Zweifel halt erstmal hinten reinstellen. Weil du musst nichts mehr machen. Jetzt muss Paderborn zeigen, wenn die wollen das Spiel gewinnen. Oder halt zumindest unentschieden spielen. Das ist schon wieder so eine Sache, ja, du kannst halt für diese individuellen Wahnsinn da hinten drin, kannst du nichts als Trainer. Aber so ganz unschuldig also, bist du halt nicht.
Na, das kann man so oder so sehen. Also es gibt ja durchaus, wenn man ja, also es war jetzt ein Spiel von zwei Mannschaften, die ja nicht auf Augenhöhe will ich jetzt nicht sagen. Am Ende war es ja dann doch irgendwie verdient, dass man das Spiel verloren hat, aber die sich nicht viel geschenkt haben. Am Ende 21-21 Torschüsse. Da macht man das dann vielleicht nicht, dass man weiter nach vorne spielt. Aber es gibt auch durchaus Spiele, wo ich sagen würde, ja, natürlich, in dem Moment denkt Paderborn darüber nach, verdammt, hätten wir mal die ganzen Sachen in der ersten Halbzeit nicht liegen lassen. Und dann kann man natürlich gucken, dass man direkt nachlegt. Also kann man so oder so sehen, unabhängig davon, wie man es sieht, darf dieses Tor so nicht fallen. Und ich muss auch ganz ehrlich nochmal sagen, das ist zwar, sieht total slapstickhaft aus, beide haben ihren Anteil daran, sowohl Clara als auch Wolf, aber ich würde sagen, Wolf darf da gar nicht rausgehen aus seinem Tor.
Weiß ich nicht.
Wenn er da auf der Linie noch gestanden hätte, wäre das kein Tor geworden.
Nee, wenn du rausgehst zusammen mit dem Verteidiger, wenn du dich nicht dahinter den Verteidiger stellst, dann kannst du es dem Angreifer ja auch ein bisschen schwerer
machen. Ja, klar, dann muss er vielleicht noch was brüllen oder so, aber also.
Ich würde dir dabei eigentlich auch, also ich würde auch eher in so eine Richtung gehen, dass die da beide einen ähnlichen Anteil dran haben, aber ich glaube, dass das alles entsteht halt durch den Laufweg von Wolf. Und gut, Clara reagiert dann halt wirklich einfach auch komplett falsch darauf, um dass er ihn dann da irgendwie eher begleitet. Aber man hat das ja auch schon beim 1-0 gesehen, dass Wolf da einfach komplett das Timing und irgendwie auch das Gefühl für den Raum fehlt. Das war auch bei dieser unfassbar bitteren Niederlage gegen Essen, die ich ja Uwe Rösler auch immer noch nachhalte, letzte Saison so, dass da halt zwei Tore fallen, wo auch Wolf beim Rauslaufen einfach falsch rausläuft, also einfach gar nicht seine Position halt findet, so, und ich habe gar kein gutes Gefühl dabei, so, dass sich vielleicht jetzt irgendwie auch nochmal abstellt. Der ist einfach sehr, sehr lange raus gewesen, wir wissen alle weswegen, aber ja, ich weiß nicht, also sorgt auf jeden Fall nicht dafür, dass halt die Hintermannschaft der Fortuna diese dringend benötigte Ruhe halt irgendwie bekommt, sondern das bringt sie eher noch mehr durcheinander.
Es war auf jeden Fall ein ziemlicher Nackenschlag. Danach, wir haben dann über die Dinge, die danach passieren, ja auch schon ein bisschen gesprochen anhand von Schinter Appelkamp. Aber ab einem gewissen Punkt, so Mitte der 60. Minute, 70. Minute, verflacht das Spiel der Fortuna auch, ne?
Ja, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, was dafür teilweise auch ursächlich war, dass man da nochmal gewechselt hat, nachdem dann Schipnowski für Peterson gekommen ist, war die linke Seite dann komplett raus. Da ist dann über die linke Seite halt irgendwie gar nichts mehr entstanden und es gab eigentlich nur noch, alles, was die Fortuna halt irgendwie noch konnte, war halt irgendwie auf rechts Khaled Naray den Ball geben und halt eine gefährliche Situation nach der anderen dadurch heraufzubeschwören, offensiv und defensiv.
Ja, aber also ich meine, man muss tatsächlich sagen, es ist dann schon ein Wahnsinn, dass das noch eine Weile dauert, bis es 3-2 in Paderborn steht, weil also Sven Michel ist ja an diesem Tag so ungefähr alles gegen diese verunsicherte Hintermannschaft von Fortuna gelungen, und also das 3-2, das kam jetzt mal wirklich nicht aus heiterem Himmel, sondern hat es sich angedeutet. Wollen wir das 3-2 noch kurz machen?
Ja, aber auch
machen?
Da muss ich jetzt mal, wenn das sich das andeutet,
ja,
da kommt, also kann man da nicht nochmal wechseln?
Ach so, ja.
Um halt vielleicht oder was umstellen. Muss man da in dieses Messer reinlaufen, das Paderborn hinhält?
Ich bin mir nicht sicher. Ja, wen hättest du denn da gebracht, um die Seite von der Reihe dicht zu machen?
Moment. Und auf der anderen Seite, ich finde, wenn da jetzt Fortuna über die rechte Seite noch das 3-2 selber vorbereitet hätte, das wäre jetzt auch nicht komplett unlogisch gewesen.
Nein, das stimmt.
Ja.
Ja, aber halt, dass du Naray nach vorne ziehst und halt tatsächlich, was dann halt dann später macht, eine Delco reinbringst und dann spielst du halt einfach mit 30 Innenverteidigern auf außen.
Ja, das wäre eine
Option. Ich glaube, so oder so, die Erklärung ist halt einfach, dass der Kader halt einfach nicht gut zusammengestellt ist, ne? So, dass da halt einfach die Optionen halt fehlen, und zwar ohne, dass gerade halt fette Verletzungsprobleme.
Naja, Zimmermann wäre ja auf rechts zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen. Das ist eine Verletzung. Ja.
Das ist ein Spieler aber halt, ne? Also,
ja, ich will dir auch nicht komplett widersprechen.
Ja. Ja, du hast recht.
Ja, auf jeden Fall verhindert Naray dann die Flanke von Michel nicht. In der Mitte verliert Florian Hartherz das zweite unglaublich wichtige Kopfballduell des Tages. Dem 2-2 ging ja auch ein Kopfball-Duell, wo Florian Hartherz involviert voraus, wo ich sage, da mache ich ihm gar keinen Vorwurf, beim 3-2 noch eher. Ja, und dann steht es 3-2. Und man hat vielleicht sogar das verdiente Ergebnis zu dem Zeitpunkt.
Ich muss ja sagen, dass dieses 3-2 auch so ein bisschen tatsächlich meine Denkweise verändert hat. Weil ich hatte, es hat verändert, aber die Frage ist ja, was für einen Fußball will die Fortuna unter Christian Preußer spielen? Auch wenn hier jetzt alle einer irgendwie sein Mikro rausreißt. Also, ich finde es ja gar nicht schlecht, dass man offensiv denkt und dass man dann eher ein Spiel 2-2 spielt, statt 1-0 sich das reinzumauern. So. Das war so, solange es 2-2 stand, so ein bisschen meine Denkweise, wie ich mir das schön geredet habe, ja, wir haben aber, und darüber haben wir gesprochen, in der ersten Halbzeit vor allem ja die Anlässe gesehen, was passieren kann, was die Möglichkeiten sind. Okay, man schafft es irgendwie nicht, hinten das zu stabilisieren. Man schafft es irgendwie nicht, vorne und hinten zusammenzubringen. sondern man muss einfach irgendwie dazu kommen, dass man das eine Tor mehr schießt als der Gegner. So, das ist irgendwie so. Aber wenn dieses 3-2 verlieren will ich dann trotzdem nicht. Ja, und aber das kauft man natürlich dann damit auch ein, das Risiko, dass man wegen immer der gleichen Dinge, und das ärgert mich, glaube ich, also so sehr und frustriert so sehr, das Spiel dann verliert. Und eben, wie Tim das sagt, auch nicht unverdient.
Um ein Haar, vielleicht hättest du dann die Spielweise anders bewertet, wäre es ja noch 3-3 ausgegangen. Also da kommt ja dann noch die Chance, wo der bis dahin völlig unauffällige Bojenik, der eingewechselt wurde, an Hut und den Pfosten, Querstrich, köpft. Und da ist wieder die offensive Qualität vorher bei der Flanke von Naray zu sehen. Ja. Wie man es dreht und wendet, ich fand es am Ende, kann man sagen, hat man es nicht unverdient verloren, auch wenn es bei den Torschüssen rein auf dem Papier 21-21 am Ende stand, aber
ja. Ja, und wenn du sagst es jetzt gerade nochmal, ich habe eben so diese offensive Denkweise und bla 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 und offensiv und alles, ne? Also so variabel ist das Offensivspiel ja nicht. Wenn Khaled Naray halt alles machen muss, ist auch offensiv schlecht. Deswegen, das war schon ein Tiefschlag, dieses Spiel gegen Paderborn. Mal wieder.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass einfach, genau wie du es gesagt hast, mit einem 2-2 hätte man irgendwie ganz gut leben können. Also ich habe ja auch in der Folge nach dem Ingolstadt-Spiel hier so ein bisschen versucht, mir und uns allen so ein bisschen einzureden, dass jetzt diese Phase zwischen den beiden Länderspielpausen die Phase ist, wo Preußer dafür sorgt, dass er jetzt irgendwie erstmal seinen Job behält. Also es hat jetzt auch ein bisschen funktioniert. Ich glaube, wir gehen jetzt in diese Länderspielpause ein bisschen entspannter rein als in die letzte, wenn wir uns an unsere Gefühlslage nach dem 3-1 gegen Schalke erinnern. Das war ja nochmal ein ganz, ganz anderes Spiel, vielleicht auch gegen einen anderen Gegner, muss man fairerweise sagen, an dem Tag. Aber trotz alledem, ja, und ich glaube, wir sind jetzt halt einfach mitten, ja, also in dieser Phase, wo wir uns halt überlegen müssen, ja, oder wo wir uns halt auch erinnern müssen, dass wir ja eigentlich alle vorhatten, halt Preußer halt irgendwie viel Zeit zu geben, so. Und ja.
Ja, also ich würde das auch weiterhin noch unterstreichen, weil ich nicht wirklich eine gute Antwort hätte, was man macht, wenn man ihm keine Zeit lässt. Wir haben auch viel darüber gesprochen, dass der Kader mindestens ein kleiner, wenn nicht sogar ein großer Teil der momentanen Probleme ist. Trotz allem kann man sich jetzt den Kader nicht wechseln und ich denke, man wird den Trainer nicht wechseln, aber man muss irgendetwas ändern. Was könnte das sein? Also, wen würdet ihr einfach mal eine Denkpause verordnen und wen dafür zum Beispiel von Anfang an Spielzeit geben?
Ja, also ich glaube, einiges wird sich vielleicht ja jetzt auch einfach dadurch ändern, dass jetzt nochmal eine Länderspielpause kommt. Das ist natürlich blöd, dass da jetzt einige Spieler dann eben zur Nationalmannschaft reisen. Vor allen Dingen halt natürlich, wir haben es jetzt ein paar Mal schon angesprochen, mit Appelkamp, einer der Schlüsselspieler.
Tanaka nach Japan schlägt.
Tanaka vielleicht nach Japan. Aber trotz alledem, glaube ich, ist es gut, wenn Preußer jetzt vielleicht nochmal mit etwas mehr Ruhe nochmal einfach 2 Wochen bekommt, in denen er jetzt halt irgendwie in Ruhe arbeiten kann. Und ja, dann wird man halt weitersehen. So. Aber ich glaube, wir haben jetzt irgendwie nichts von dem gesehen, wo man sagen könnte, ja, weiß ich nicht, der Trainer erreicht die Mannschaft gar nicht oder das ist irgendwie total alarmierend. Deswegen, ja, finde ich es auch schwer jetzt zu sagen, dass da irgendwie mal der eine oder der andere irgendwie eine Denkpause erhalten müsste. Wir werden gleich in einem HSV-Teil auch nochmal, glaube ich, so ein bisschen darauf kommen, was wir uns so vorstellen, wie die Fortuna in dem Spiel irgendwie auftreten könnte. Man könnte jetzt natürlich irgendwie sagen, ja gut, irgendwie in der Innenverteidigung sieht es ja irgendwie wirklich gar nicht gut aus, aber da ist ja auch einfach keine wirkliche Alternative da, ne? Also irgendwie, jetzt wirklich da zum Beispiel jetzt Clara einfach mal rauszunehmen, glaube ich, wäre eigentlich jetzt genau der falsche Ansatz. Und die Alternative mit Nedeljku ist ja eigentlich auch nur jemand, der ja eigentlich genau dieselben Schwächen in den letzten Wochen gezeigt hat.
Was mich ja frustriert, also ich viele Dinge, das habe ich jetzt schon häufig gesagt in dieser Folge, aber der Kader ist schlecht zusammengestellt und es gibt halt eine krasse Lücke, vor allem auf der Innenverteidigung. Aber die Einzelspieler, die da sind, die sind ja gut. Du hast ja eine Mannschaft, wo ich denke, die würden halt in sehr vielen Zweitligamannschaften auch von Anfang an spielen. Nicht in allen vielleicht, aber in sehr vielen. Und die Alternative zu dem, was man jetzt sieht, ist ja ein System, das darauf ausgelegt ist, quasi aus dieser Summe der Einzelteile irgendwie 1-0-Siege rauszuholen. Und das kann es aber auch nicht sein. Das würde mich halt frustrieren, gerade wenn man, ich darf dieses Wort nicht mehr sagen, aber das, gerade wenn man überlegt, was eigentlich das Ziel ist der Saison, dass man unter Christian Preußer eben ein Spielsystem entwickelt, das eben ein System ist, eine funktionierende Mannschaft kreiert und eben nicht nur Einzelteile auf den Platz stellt.
Ja, aber ich kann das, was du sagst, nachvollziehen, aber ich würde auch wirklich nochmal ganz emphatisch darauf hinweisen, dass wir uns die Tabelle anschauen und der zweiten Liga und drauf schauen, wer die Mannschaften sind, die da oben stehen. Das sind mit eben der Ausnahme von Paderborn alles Mannschaften, die halt in der letzten Saison an ihrem Trainer festgehalten haben, obwohl es da nicht gut lief. Das sind alles Mannschaften, die auf Konstanz gesetzt haben. Und wenn man sich einfach anschaut, was Christian Preußer hier hinterlassen wurde, das waren offensiv, konnte der wirklich gar keine Automatismen übernehmen. Und ich glaube, wenn man sich jetzt auch nochmal Spiele anguckt, wir haben da letztes Jahr auch immer viel drüber geredet und wir haben uns jetzt auch immer diese Saison, glaube ich, stark auf Luca Kreinz immer fokussiert. Aber wie stark Kevin Danso eigentlich gewesen ist. Also wenn ich mir überlege, bei wie vielen Bällen der einfach immer an die Mittellinie gesprintet ist und die einfach wieder zurück in die andere Hälfte geköpft hat. Die ganze Restverteidigung, die Strafraumverteidigung, da ist Danso so unglaublich überlegen gewesen. Und auch wenn er nicht derjenige ist, der den stärksten Ball hinten raus spielt, die Fortuna hat ja auch einfach ein ganz klares Aufbauproblem. So, das kommt ja auch nochmal neben diesen ganzen defensiven Schwächen halt irgendwie dazu. Man hat wirklich extreme Qualität hinten in der Reihe verloren. Und eigentlich musste Preußer halt all diese Sachen irgendwie auf einmal angehen. Offensive Mechanismen eintrainieren. Er musste das ganze Pressing umstellen. Davon ist er jetzt ja mittlerweile wieder ein bisschen abgerückt, weil es einfach alles zu viel gewesen wäre. Er musste defensive Mechanismen eintrainieren. Da ist die Fortuna jetzt im Augenblick dabei und kämpft ja wirklich irgendwie auch stark und hat einfach diese ganz großen Probleme. Auch da sind immer wieder diese Lücken zwischen Abwehr und Mittelfeld und dann eben hinten in der Restverteidigung, dass man da einfach immer sehr, sehr schlecht steht. So, er muss halt eigentlich fast überall alles umkrempeln. Und ich glaube, es gibt halt Trainer, die sowas schaffen, aber das halt von einem Trainer zu verlangen, der halt gerade diesen krassen Schritt geht, das erste Mal die zweite Liga zu trainieren. Und das ist schon krass. Und was wir halt auch nicht vergessen dürfen, ist, dass Preußer ja eben auch nicht irgendwie sich halt frühzeitig schon hat auf die Fortuna einstellen können, sondern die Saison mit der zweiten Mannschaft von Freiburg lief ja nochmal wesentlich länger als die Saison der Fortuna auch. Er ist aufgestiegen und dann eigentlich sofort, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit er letztendlich gehabt hat, aber er hat auf jeden Fall keinen Urlaub gehabt, so, ne? Sondern er musste sofort eigentlich mit der Fortuna dann zum Trainingsstart, musste das teilweise irgendwie alles parallel vorbereiten. Das ist schon irgendwie krass und ich glaube, uns war allen klar, dass das Zeit brauchen würde und ja, die muss man ihm jetzt vielleicht einfach lassen. Das ist schon auch einfach ein Riesenhaufen, den er da lösen musste. Und ja, die Fortuna hat, wie eben schon angesprochen, mit Kevin Danso da einfach einen unglaublich wichtigen Baustein verloren, der gerade auch defensiv, glaube ich, ganz, ganz viel kaschiert hat, was auch letzte Saison schon irgendwie nicht so gut war. Was das eigentlich für ein guter Spieler ist, sieht man ja auch daran, dass er ja jetzt bei Racing Lens in der Ligue 1 in Frankreich halt auch direkt voll eingeschlagen hat, ist da Stammspieler. Und ja, Lens ist sogar Zweiter. Und ich glaube, ich habe gesehen, Danso ist da einmal vom Platz geflogen. Das ist das einzige Spiel, das Lens verloren hat. Aber sonst haben die einfach fast alles gewonnen. Also ja, Bombenspieler einfach.
Ja, und unterm Strich, wenn denn tatsächlich das Umkrempeln auf einem guten Weg ist, man steht tatsächlich auch nicht schlechter da als am 9. Spieltag der letzten Saison. Allerdings nur durch das leicht bessere Torverhältnis. Nach 9 Spielen hat man 11 Punkte und steht auf Rang 12, genauso wie unter Uwe Rösler.
Das ist doch ein guter Schlusspunkt für Paderborn und dann lasst uns doch zusammen mit Christian Richtung HSV gucken.
Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute mal wieder mit dem Christian über den HSV sprechen können. Das ist ja mittlerweile schon gute Tradition. Von daher, ja, schön, dass du dabei bist, Christian.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schönen guten Abend.
Hallo.
Ja, Christian, ich stelle mir ja immer die Frage als HSV-Fan, wenn dann wieder mal prominenter Zuwachs aus der oberen ersten Liga gekommen ist und jetzt nicht gerade die Favoriten aufgestiegen sind und es mal wieder eine beste zweite Liga aller Zeiten gibt. Wie sieht man das denn eigentlich als HSV-Fan? Empfindet man sich trotzdem als Favorit oder freut man sich, dass man so ein bisschen im Windschatten der eigentlichen Favoriten in die Saison gehen kann?
Ja, tatsächlich eher Zweiteres. Also ich habe mich, also über den Abstieg von Werder Bremen habe ich mich natürlich sehr gefreut. Aber auch die leise Hoffnung, die dabei war, dass Schalke 04 vielleicht ein bisschen Druck abnimmt vom HSV, dadurch, dass sie vielleicht auch nicht so gut starten. Das hat jetzt so halb geklappt, würde ich mal sagen. Die hatte ich schon. Ich bin eigentlich so ein bisschen in die Saison gegangen, gerade als dann die Kaderplanung auch beendet war, dass ich so gedacht habe, okay, gut, das ist ein Kader, der wird da irgendwie im ersten Drittel mithalten können vielleicht, aber man ist damit nicht Aufstiegsfavorit, habe ich mir so gedacht. Und ja, also ohne da jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, man sieht ja auch anhand der Tabelle und anhand der Ergebnisse auch an den Wochenenden immer, dass es sehr, sehr ausgeglichen ist und ja, das wird einem, glaube ich, auch noch begleiten durch die nächsten Wochen und Monate.
Ja, du hast ja quasi schon die Spiele angedeutet, die es bisher gab. 9 Spiele, wissen wir, 14 Punkte hat der Hamburger Sportverein, 3 Siege, 5 Unentschieden und erst eine Niederlage, 15-11 geschossene Tore. Wie würdest du denn diesen Saisonstart bewerten? Was sind so die Eckpunkte, die dir hängen geblieben sind?
Ja, also ich bin eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen, so grundsätzlich. Also ich glaube, ich wäre, also vor dem Aue-Spiel wäre das Ganze, glaube ich, noch ein bisschen einfacher gewesen, auch zu besprechen, weil das doch irgendwie schon wieder so ein kleiner Einschnitt war am Wochenende. Aber eigentlich war ich ganz zufrieden und bin es auch noch. Also das gegen Schalke war am ersten Spieltag war sehr überraschend, fand ich, weil Schalke das so ein bisschen wie der HSV gemacht hat eigentlich. Also so ein Tor schießen und dann mal zusehen, dass man eigentlich gar nichts mehr macht und den Gegner wieder mit ins Spiel holen. So, das kann der HSV ja auch sehr gut. Aber dann wurde es irgendwie schon wieder schwierig, weil man gegen Dresden hat man in der ersten Hälfte sehr, sehr gut gespielt, aber eben nur ein Tor geschossen und dann ist das leider noch unentschieden ausgegangen. Und das Stadtderby war halt einfach sehr schlecht. Also da war St. Pauli die klar stärkere Mannschaft und hat völlig verdient gewonnen. Und danach war so schon wieder ein bisschen Krise natürlich. Und dann eben die 2 Unentschieden. Gegen Heidenheim hat man sich in den letzten Jahren immer mal schwer getan. Von daher war ich da eigentlich ganz zufrieden. Und gegen Sandhausen war ich sogar im Stadion und das war eigentlich so ein Spiel, wo man als HSV sonst nicht noch 2-1 gewinnt, weil man, also man hat auch sehr viele Chancen gehabt und das Tor geschossen, dann aber auf eine sehr dumme Art und Weise den Ausgleich bekommen und dann in der letzten, also wirklich allerletzten Minute nach einem Standard auch das 2-1 gemacht und da hat man schon so gemerkt, da passiert jetzt gerade ein bisschen was mit der Mannschaft und das hat sich dann jetzt gegen Bremen und Nürnberg eigentlich auch so fortgeführt. Und jetzt war es gegen Aue am Wochenende leider sehr, sehr schlecht und Also ich habe auch noch mit so anderen, also HSV-Fans in meinem Umfeld gesprochen und auch so ein bisschen quer gelesen. Und man weiß im Moment noch nicht so richtig, war das jetzt wieder der klassische HSV, der erste HSV-Einbruch? Also ist das jetzt wieder, weil Mannschaft, die kämpferisch dagegen hält, das dann wieder hinbekommt, den HSV zu knacken, in Anführungsstrichen? Oder ist das jetzt einfach nur ein kleiner Rückschlag und man kommt jetzt nach der Pause gegen die Fortuna gestärkt wieder? Also ich bin gerade auch so ein bisschen ratlos, aber eigentlich bin ich ganz zufrieden und gerade auch im Zusammenhang damit, dass eben die Tabelle ja noch so aussieht, wie sie aussieht, ist ja noch nichts passiert und ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass wir jetzt mit mehreren Siegen am Stück starten und das einfach wird diese Saison. Ja.
Typisch HSV, du hast es angedeutet, dass eine Befürchtung ist, das ist ja so ein, fast schon eine Warnung, ist ja auch, dass man in eine neue Zweitligasaison mit einem neuen Trainer startet.
Ja.
Daniel Thion wurde eben wegen dem Nichtaufstieg nicht weiter verpflichtet und jetzt ist Tim Walter Trainer beim Hamburger Sportverein seit Saisonbeginn. Man kennt ihn noch vor allem aus seiner Station, der erfolgreichen Station in Kiel, dann weniger erfolgreich beim VfB Stuttgart und jetzt eben beim Hamburger Sportverein. Das verknüpft sich ja so ein bisschen mit der Spielweise und der allgemeinen Idee von Tim Walter, aber vielleicht kannst du erstmal uns mitnehmen, was hat man so als Hamburg-Fan gedacht, als man die Nachricht bekam, Tim Walter wird neuer Trainer und wie hat sich das vielleicht auch jetzt verändert in den letzten Wochen nach Saisonbeginn?
Ja, ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich ein bisschen skeptisch war. Also ich habe das in Stuttgart nicht so richtig mitbekommen, aber das, was bei mir immer so hängen geblieben war so ein bisschen, ja, der hatte dann irgendwie Ärger mit in der Mannschaft und konnte irgendwie die Leute nicht richtig mitnehmen. Und ich meine, der ist ja, glaube ich, auf Platz 3 quasi nach der Hinrunde entlassen worden, wenn ich das noch richtig weiß. Und da dachte ich so, okay, gut, das ist jetzt ja nicht jemand, der schon mal irgendwie was so offensichtlich richtig gemacht hat auf seiner letzten Station. Und deswegen war ich ein bisschen skeptisch. Also was ich gut fand, war, dass der eine relativ klare Fußballidee hat. Dazu kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch. Und dass die, glaube ich, zu dem passt, was der HSV jetzt auch in den letzten Jahren schon versucht hat zu spielen. Also es ist nicht so ein kompletter Neuanfang, wie man befürchten musste, wenn man einen neuen Trainer holt. Und ja, ich bin jetzt mittlerweile eigentlich ganz zufrieden damit. Also das ist halt eine interessante Spielidee und die ist riskant, aber die ist sehr ansehnlich und es ist bei besitzorientierter Offensivfußball, das kann man ja erstmal ganz, ganz gut finden. Also menschlich scheint das bislang auch alles noch so weit zu passen und ich meine, der hat ja auch irgendwie jetzt anderthalb Jahre Pause gehabt zwischendrin und der wird auch sich reflektiert haben so. Aber ja, ich bin nach wie vor skeptisch, ob das wirklich eine langfristige Lösung ist. Also, weil das war so ein bisschen die Hoffnung, dass man jetzt irgendwie, also das war ja bei Thion schon die Hoffnung, dass man nicht beim ersten Gegenwind wieder umfällt und dann war es halt hinten raus doch offensichtlich zu dramatisch und man weiß ja auch immer nicht von außen, woran es dann genau lag und was da passiert ist. Aber ich kann mir jetzt, also es fällt mir schwer vorzustellen, dass man Tim weiter mehr Kredit gibt als Daniel Thion so, aber das wird man dann sehen. Ich glaube, das hängt dann auch immer noch so ein bisschen davon ab, wie man vereinsintern so die Ziele und definiert hat und wie sehr man aufsteigen will und wie sehr man eine Entwicklung dann auch sehen will.
Du hast ja die Spielweise schon angedeutet. Es ist ja ein Spitzenspiel der zweiten Fußball-Bundesliga, was wir sehen werden, nämlich Erster und Zweiter bei Flanken. Und wenn der HSV die Fortuna hier bei Flanken einholen will, dann muss sie sich schon ein bisschen strecken, der Hamburger Sportverein. Was ja offensiver Ballbesitzfußball, da wo der HSV ganz weit weg von der Fortuna ist, ist nämlich bei der Ballbesitzstatistik zum Beispiel. Beschreib mal so ein klassisches Spiel des HSV unter Tim Walter. Wie läuft es ab? was passiert da? Was machen die Spieler auf dem Platz? Und wie kann man dann den HSV, ich erahne es vielleicht schon, andere erahnen es auch, knacken?
Ja, der HSV spielt unter Tim Walter tatsächlich immer flach von hinten raus. Also es gibt fast keine langen Bälle. Und das Ganze wird halt auf die Spitze getrieben, dadurch, dass im Prinzip alle, ja, man muss fast sagen, 5 Defensivspieler inklusive Torwart häufig auch rotieren und laufen und sich anbieten und versuchen irgendwie den nach vorne dann zu kommen. Also das ist halt sehr riskant. Dementsprechend ist das auf jeden Fall schon mal der erste Anknüpfungspunkt und das ist auch das, wo schon einige Gegentore gefallen sind diese Saison, beziehungsweise wo einige Großchancen für die Gegner entstanden sind, nämlich unter Druck setzen, zustellen und dann auf die Fehler hoffen, weil die kommen, weil dafür sind, also die Innenverteidiger sind gerade wieder besser geworden, so, also gerade Jonas David, der noch sehr jung ist, hat eine gute Entwicklung gemacht die letzten Wochen, aber das ist trotzdem alles sehr riskant hinten, also ich würde sagen, das Spiel geht damit los, dass der HSV erstmal den Ball hat hinten und sich dann nach vorne kombinieren will. Und dann versucht man eigentlich, du hast es mit den Flanken schon angesprochen, sich vor allem über die Flügel durchzukombinieren. Und dann, das ist halt manchmal noch das Problem, das war es jetzt zum Beispiel wieder gegen Aue. Was macht man dann eigentlich? Weil, wenn man es clever anstellt, dann kommt der HSV nicht so gut zur Grundlinie, weil Tim Walter lässt jetzt doch wieder ein 4-3-3 spielen und meistens spielt halt Kittel links und Jatta rechts. Bei Kittel weiß man mittlerweile, dass jetzt nicht der klassische Linksaußen so, sondern der möchte eigentlich lieber in der Mitte das Spiel gestalten. Und Jatta braucht ja vor allem Platz. Also der kann auch mal ein Dribbling gewinnen und der kann auch mal mit einem Ball am Fuß irgendwo hinziehen, aber am besten ist er natürlich, wenn er erstmal rennen kann und dann den Ball bekommt. Dementsprechend ist es dann, glaube ich, schon sinnvoll, wenn man eben den Ball nicht gewonnen hat in den Reihen der Viererkette des HSV, sich zurückzuziehen und sie versuchen auch so ein bisschen in die Mitte zu drängen, weil das klappt tatsächlich noch nicht so gut. Also die Dreierreihe, die jetzt häufig gespielt hat, war Meffert auf der 6 und Kinzombi und Haya auf der 8. Und das sind jetzt alles, also ich mag die alle drei sehr gerne und die haben auch alle drei ihre Qualitäten. Und Moritz Haya hat schon mehrere Tore geschossen, die sehr wichtig waren. Aber das sind jetzt nicht spielgestaltende offensive Mittelfeldspieler. So. Das heißt, das läuft schon viel über Positionswechsel, würde ich sagen, und viel darüber, dass man das auch auf die Außen ausgewichen wird, also sowohl vom Mittelstürmer von Robert Glatzel als auch von den genannten Achtern. Aber wenn man das ein bisschen eindämmen kann, dann steht man, glaube ich, eigentlich ganz gut da. Und das Aue-Spiel kann da tatsächlich eine ganz gute Maßgabe für sein. Und wie ein HSV-Spiel, die so auch häufig abläuft, ist, der HSV spielt sich viele Chancen, aber schießt kein Tor. Also das ist tatsächlich schon jetzt häufiger vorgekommen. Und das ist natürlich dann ein Problem, wobei es mich ja grundsätzlich immer freut, dass man es überhaupt schafft, aus diesem Ballbesitz meistens auch Chancen zu erarbeiten. Aber ja, so läuft es ungefähr.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Qualität, die nicht viele Mannschaften in der zweiten Liga haben.
Ja, also dazu passt jetzt ein Zitat von Ex-HSV-Kapitän Aaron Hunt, was ich im Internet gefunden habe. Also, dass man sich viele Chancen erspielt und die eigentlich nur noch ins Tor machen muss, denn der sagt, der neue Stil unter Walter gefällt mir. Der HSV kann in jedem Spiel 3, 4 und mehr Tore erzielen, aber genauso viele auch kassieren. Hinten ist man meiner Meinung nach noch zu anfällig. Ein Gegentor liegt stets in der Luft. Siehst du das auch so?
Ja, also das Absurde ein bisschen ist, dass die Defensive eigentlich relativ stabil ist im Moment. Also so von der Statik her. Das Problem ist halt, dadurch, dass man halt so riskant hinten rausspielt, gibt es halt immer wieder Szenen, wo halt der Gegner dann so eine 3-2-Situation hat und wenn man das dann ordentlich ausspielt, also ich weiß nicht, ob ihr was vom Nordderby gegen Bremen gesehen habt, wie Bremen da in der zweiten Hälfte noch eingeladen wurde, doch noch irgendwie wieder ins Spiel zu kommen. Das waren halt solche Situationen, weil man dann irgendwie unkonzentriert wurde oder auch nicht mehr so fit war. Das ist ja immer die Frage. Aber also ja, es liegt auf jeden Fall immer ein Gegentor in der Luft. Das Gute ist halt, selbst wenn das passiert, bricht man nicht so ein, sondern eigentlich versucht man immer weiter seinen Stil durchzuspielen. Ja, was so ein bisschen das Problem ist, vielleicht in der Vorbereitung wurde häufig 4-4-2 gespielt mit einem zweiten echten Mittelstürmer neben Glatzel. Und das hat man dann irgendwie zu Saisonbeginn wieder abgestellt. Und es fragen sich viele HSV-Fans, warum das so ist. Weil in diesem Kader gibt es eigentlich nicht mehr so viele Flügelspieler. Also Jatta habe ich angesprochen. Narei ist ja zum Beispiel zu Fortuna gegangen. Und ansonsten hat man halt mit Kittel jemanden, der das spielen kann, aber der auch woanders besser ist. Und eigentlich, also das war es eigentlich fast. Also Manuel Winsheimer spielt halt manchmal auf dem Flügel, der ist aber auch woanders besser. Und deswegen stellt man sich noch so ein bisschen die Frage, warum man sich das jetzt, warum man das gerade so macht.
Ja. Ich habe auf jeden Fall auch noch eine Frage, nochmal speziell zum Aufbau. Und zwar, wie riskant wird das wirklich durchgezogen mit dieser Torwartkette? Also ich habe gerade vom Walter Fußball noch so ein bisschen im Hinterkopf, wie das bei Holstein Kiel teilweise ausgesehen hat, dass dann da der Torwart, das war glaube ich sogar Kenneth Kronholm, den werden auch einige Fortuna-Fans noch aus ganz früheren Zeiten kennen, dass der wirklich teilweise bis 10 Meter vor der Mittellinie aufgerückt ist. Um dann da irgendwie das Spiel aufzubauen. Also so richtig, so riskant ist es ja wahrscheinlich nicht. Oder ja, bis wohin wird dann wirklich diese Torwartkette nach vorne geschoben?
Das ist, also so krass ist es nicht mehr. Es ist, glaube ich, immer so ein bisschen situationsabhängig auch. Also je nachdem, wie viel Pressing dann vom Gegner kommt. Aber es ist schon so, dass quasi der Torhüter mit in diese Kette integriert wird. Also dass es so läuft, dass er neben einem der Innenverteidiger steht so und schon auch mit in das Passspiel eingebaut wird. Also ja, das kann schon mal irgendwo kurz vorm Strafraum auch sein. So, und was halt auch da ganz spannend ist, die Verteidiger wechseln halt auch alle ihre Positionen ständig. Also Leibold und Jamra, die Außenverteidiger, ziehen mal nach innen, David und Schonlau meistens ziehen dann nach außen. Oder einer geht nach vorne, also das hat Schonlau zum Beispiel in einigen Spielen jetzt schon gemacht und versucht dann da Überzahl zu generieren. Und das funktioniert eben auch nur einigermaßen, weil die beiden Innenverteidiger ziemlich gut am Ball sind. Also ich mag ja zum Beispiel Toni Leistner ganz gerne, jetzt mal egal davon, was der jetzt irgendwie vorgefallen ist, als der jetzt gegangen ist oder gegangen wurde, je nachdem, wie man fragt. Aber das war eigentlich vor der Saison klar, dass der unter Walter nicht spielen wird von Anfang an, weil der mit diesem Fußball nicht klarkommen würde. So. Und ja, das vielleicht so zum Aufbau und zur Torhüterrolle.
Du hast jetzt schon ein paar Namen genannt. Gibt's, also ich finde das ein ziemlich, es klingt sehr ambitioniert und ja, auch es ist sehr fordernd für die Spieler, vor allem hintenrum. Ja. Gibt es vielleicht, du hast jetzt die Viererkette ja uns ja schon vorgestellt, noch so 2-3 andere Spieler, auf die du aufmerksam machen kannst, wo man als Fortuna, der jetzt vielleicht nicht, Fortunin, die jetzt nicht so häufig den HSV schauen, sich die mal anzugucken?
Also Jonas Meffert spielt auf der 6, der kam aus Paderborn, nee, aus Kiel, Entschuldigung. Und der ist schon richtig, richtig gut. Also der ist eigentlich genau das, was man sich von so einem Spieler da erwartet. Der ist zweikampfstark, der zieht auch mal das Foul, wenn es sein muss. Der kann aber auch am Ball was. Also der hat auch schon Tore vorbereitet und so Chipbälle gespielt und so. Der ist auf jeden Fall gut. Und wenn der nicht spielt, das gab es halt auch schon mal, dann merkt man das sofort, weil da die Statik ziemlich schnell kaputt zu gehen droht. Ja, um Moritz Heyer gab es so einen kleinen Hype, weil er eben das Siegtor geschossen hat gegen Sandhausen und auch gegen Bremen dann getroffen hat. Der ist halt meistens sehr unauffällig. Der hat letzte Saison halt auch Innenverteidiger gespielt oder Sechser oder Rechtsverteidiger und im Moment spielt halt meistens halt auf der 8. Und also den würde ich im Moment auch nicht rausnehmen. Und ich würde auf jeden Fall noch Robert Glatzel ansprechen, weil es war natürlich ein großes Thema, wie der HSV damit umgeht, dass man jetzt den besten Zweitligatorjäger aller Zeiten abgibt. Und was macht man denn da und was holt man da für einen Ersatz? Und ich finde es eigentlich ganz clever gemacht, weil Glatzel ist halt kein 1:1 Ersatz, sondern der ist ein viel mitspielenderer Torhüter. Und das führt halt leider dazu, dass er manchmal nicht im Strafraum steht, wo er stehen sollte. Aber er hat jetzt auch schon seine paar Tore gemacht und der kann halt einfach auch mal einen Ball in die Spitze spielen, wie zum Beispiel vor dem 1:1 gegen Aue dann geschehen. Und das finde ich schon ziemlich stark, aber gleichzeitig spräche das auch eher dafür, dass er noch einen zweiten Stürmer neben sich hat, der dann auch in die Räume stoßen kann. Ja, und dann noch so, ihr liebt es ja auch eigentlich, junge Spieler zu hypen, die noch nicht so viel gespielt haben.
Auf jeden Fall, ja. Wer ist euer Ao Tanaka?
Tommy Doyle.
Guter Name.
Tommy Doyle ist halt schon, also der HSV-Fan denkt natürlich sofort an Thomas Doyle und ist schon direkt verliebt. YouTube-Videos machen auch sehr viel Lust, weil er einen lustigen Laufstil hat und offensichtlich Standards schießen kann. Tommy Doyle ist Kapitän der U21 von Manchester City und ist am letzten Tag der Transferperiode noch ausgeliehen worden. Ist ja offensiver Mittelfeldspieler, also eigentlich so ein Achter, der aber auch wohl schießen kann. Und durfte jetzt gegen Aue zum ersten Mal, ich glaube, 8 oder 10 Minuten spielen und hat dann direkt natürlich den Lupfer gemacht, der dann an die Latte ging, wo dann das Eigentor für Aue fiel. Falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, müsst ihr es auf jeden Fall noch angucken. Der fährt jetzt zwar, glaube ich, wieder zur englischen U21, aber man hofft so ein bisschen, dass wenn er dann wiederkommt und wenn der sich dann nochmal mehr ans System gewöhnt hat, dass der vielleicht jemand sein könnte, der da jetzt zumindest demnächst mal noch ein bisschen mehr Torgefahr und spielerische Qualität auch ins Mittelfeld bringen kann. Und ich meine, der ist U21-Kapitän von Manchester City gewesen. Ne? Der muss gut sein.
Muss gut sein, ja.
Das ist vollkommen logisch. Es gibt auch noch keinen einzigen Spieler in der HSV-Geschichte, der mit ähnlichen Vorschusslorbeeren gekommen ist und dann gescheitert ist. Von daher bin ich da super zuversichtlich, dass der sofort funktionieren wird, wenn er dann mal spielen darf von Anfang an.
Und Uwe Klein schreibt, der uns hört, da bin ich mir sehr sicher, der schreibt gerade mit, weil er weiß ja, wenn Tommy Doyle gescheitert ist beim HSV, dann muss man ja den HSV-Spieler holen, der dann halt durchschlägt.
Ja.
Also man hört das Kritzeln im Hintergrund schon, ja. Tommy Doyle. Sehr gut. Also wenn ich mir das so anhöre, was du so erzählst, dann kann ich mir schlecht vorstellen, dass dieses Spiel dann in 2 Wochen langweilig wird.
Halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Also,
weil Vogelwild, das kann die Fortuna auch hinten rum.
Ja, dann wird's cool. Also ich meine, Aue hat das halt jetzt am Wochenende clever gemacht. Die haben halt mit kleinen Fouls gearbeitet, waren sehr körperlich, die haben sich viel hinten reingestellt. Es war für den HSV halt einfach nervig alles. Und das, was ich auch noch unterbringen wollte, das klingt jetzt so blöd, aber ich musste da gerade dran denken, wegen Aaron Hunt. Man hat jetzt auch noch mal weniger Stars, als man das die letzten Jahre hatte, oder Ex-Stars oder ehemalige große Spieler, die schon mal ganz toll was gemacht haben. So, also, und wenn dann halt die theoretischen Führungsspieler wie Sonny Kittel und Tim Leibold eigentlich die beiden Ersten sind, die im Rudel sind, wenn es eine Rudelbildung gibt, und auch sich ein bisschen von der Nervosität anstecken lassen, dann ist das halt immer ein bisschen schwierig. Und ich glaube, das könnte irgendwann nochmal das Problem auch werden dieses Jahr. Auch wenn ich das natürlich eigentlich gut finde, dass man jetzt so ein bisschen versucht, mit hungrigeren, gegebenenfalls Spielern zu arbeiten. Aber ja, das Spiel wird nicht langweilig, das glaube ich auch nicht. Und das mit dem eher mal ein Tor mehr schießen als der Gegner, und wenn es dann 3 oder 4 sind, dann das könnt ihr eigentlich mir durchaus vorstellen, ja.
Was denken die anderen? angesichts dessen, was Christian uns erzählt hat und das, was wir über die Fortuna ja schon wissen.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, der HSV ist halt irgendwie auf einem anderen Level, also halt natürlich irgendwie von woanders kommt und irgendwie dann doch mit größeren Ressourcen ausgestattet und auch ausgestattet gewesen, aber so ein bisschen ja halt einfach schon etwas weiter in dem Prozess, der bei der Fortuna halt irgendwie noch erst ansteht. Also ich habe so das Gefühl, diese Lehre, die die Fortuna gerade so ein bisschen macht, dass man vielleicht ja doch irgendwie mehr Leute braucht, die jung und hungrig sind, die vielleicht auch die zweite Liga so ein bisschen kennen und ja, die Lehren hat der HSV halt irgendwie schon gezogen und ist jetzt irgendwie gerade dabei, sich da so ein bisschen einzurichten. Die Frage ist halt natürlich, ob das halt bei dieser Konkurrenz, die es in der Liga gibt, dann halt irgendwie reicht oder ob man nicht trotzdem einfach dabei ist, jetzt irgendwie mehr oder weniger eine ganz normale Zweitligamannschaft zu sehen. Also irgendwie, als ich jetzt hier so über den Kader gegangen bin, da ist mir schon auch aufgefallen, dass da sehr, sehr viele Namen dabei sind, die ich irgendwie nicht kenne oder halt irgendwie nur mal so irgendwo gelesen habe, aber wo ich jetzt auch nicht gesagt hätte, oh ja, das ist auf jeden Fall ein HSV-Spieler. Und das spiegelt ja auch eigentlich die Tabelle gerade irgendwie wieder, aber ja, was das dann irgendwie letztendlich für das Spiel am Wochenende bedeutet, ja, ich glaube, wir können uns ein bisschen auf so ein Spiel einrichten. Es wird ja auch wieder ein 20.30 Uhr Spiel am Samstagabend sein, wie die anderen 20.30 Uhr Abendspiele auch gewesen sind, der Fortuna, nämlich viel Spektakel und viele Torchancen und im Zweifel habe ich da jetzt gerade trotzdem irgendwie nicht so das ganz gute Gefühl, dass die Fortuna da siegreich draus hervorgehen könnte.
Ich würde da gerne noch kurz einhaken, wenn ich darf. Das klang jetzt so positiv von dir, so der HSV ist jetzt da auf einem Weg. Man muss ja auch sagen, dass er das auch jetzt erst ist, nachdem er schon mit sehr vielen anderen Wegen gescheitert ist die letzten Jahre. Und wie viel davon jetzt, boah, wir haben uns ein super Konzept überlegt, ist und wie viel, wir haben gar nicht mehr so viel Geld und wir müssen auch mal schauen, wen wir da jetzt überhaupt bekommen und was wir jungen Spielern erzählen, wie sie sich bei uns entwickeln können, weil so viele haben das halt in den letzten Jahren auch nicht geschafft. Das sei auch nochmal dahingestellt. Also ich finde es auch grundsätzlich gut und das ist auch ein spannender Kader und das ist spannender Fußball. Aber ja, ich glaube, das mit dieser ganz normalen Zweitligamannschaft, das war halt vor der Saison auch Thema und ich weiß immer nicht, ob das so ein Vorwurf ist oder so ein Stolz, weil also zum einen wird es halt immer so gesagt, ja, endlich hat der HSV gemerkt, dass er eine Zweitligamannschaft ist und dann holt er halt so Spieler, die schon mal bei anderen Zweitligamannschaften gut waren, aber noch Entwicklungspotenzial haben. Also zum Beispiel Schonlau, Meffert, so, wo ich gesagt habe, wow, total clevere Transfers. Oder ist das auch schon wieder mit so einem Vorwurf drin, dass man sagt, ja, jetzt ist der HSV wirklich eine langweilige Zweitligamannschaft und ja, das wird schön die nächsten 5 bis 15 Jahre, so.
Ja, ich bin tatsächlich gespannt, wer mit dem Druck, also nach der bisherigen Punktausbeute ist in Düsseldorf auf jeden Fall Druck dahinter. Und beim HSV ist, glaube ich, immer Druck dahinter, ja. Der momentan Konstellation in der Tabelle besser umgehen kann. Immerhin hat der HSV ja bisher nur ein Spiel verloren. Und ich weiß nicht, ich sehe auch nicht, dass man da gegen Fortuna eine weitere Niederlage kriegen wird, aber man wird sehen.
Ja, was mich halt so ein bisschen nervös macht, ist, beide sind hintenrum nicht sattelfest, aber der Hamburger Sportverein weiß anscheinend, wie man Torchancen herbeiführt. Und wenn es dann aufs 1:1 im 16er ankommt, sagen wir, die Erfahrung der Spiele, wenn der Fortuna-Verteidiger im 1:1 gegen einen nicht ganz schlechten Zweitligastürmer steht, ist jetzt nicht so ganz brillant. Oh.
Aber, ja, so diese ganzen Shootouts hat Fortuna eigentlich diese Saison bisher nicht für sich entscheiden können. Ja. Also immer wenn viele Tore gefallen sind, ist es eher negativ geworden.
Ja. Die Frage ist, es ist ein Auswärtsspiel, da ist die Fortuna schon auch mal anders aufgetreten als zu Hause. Ob wir eher so eine Fortuna sehen wie also den drei Spielen vor dem Paderborn-Spiel, wo ja eben die Devise schon noch mal stärker auf wir stehen hinten stabil lag, als jetzt bei Paderborn, wo es eben auch eher offensiver wieder gedacht worden ist, wie es am Anfang der Saison mal war. Ich kann mir das schlecht vorstellen, aber klar, kann natürlich auch sein, dass die Fortuna erstmal sagt, wir spielen auswärts, stehen hinten und dann gucken wir mal, was kommt. So.
Ja, also ich habe so ein bisschen den Gedanken, dass man sich eigentlich ganz klar entscheiden muss, ob man sehr defensiv spielt oder sehr offensiv spielt. Aber wenn man irgendwie sowas Halbgares macht, das ist ja jetzt auch bisher sowas, was bei der Fortuna jetzt auch nicht besonders gut geklappt hat, weil einfach die Abstände dann oft immer noch irgendwie sehr groß sind, dann wird sich der HSV da wahrscheinlich mit dieser Spielweise halt irgendwie rauskombinieren können. Das heißt also entweder man stellt sich halt wirklich hinten rein und sagt halt, ja okay, wir spielen hier zur Not halt 0-0 oder 1-1 und wir gucken mal, was der HSV sich so einfallen lässt irgendwie zu Hause vor, ich weiß nicht wie viel, 1000 Zuschauern am Samstagabend, oder man sagt halt, alles klar, der HSV baut halt riskant auf, da werden halt Fehler passieren und wir gehen halt voll drauf. So also ein bisschen die Spielweise, die man ja eigentlich am Anfang der Saison verfolgen wollte, von der man dann aber abgekommen ist. Und ja, da würde sich dann ja auch eigentlich anbieten, also der ist eigentlich dann der erste Spieler, auf den ich dann sofort komme, der spielen müsste, wäre dann Khaled Naray, der eigentlich einer der besten Pressing-Spieler der Fortuna ist und den man dann eigentlich unbedingt nach vorne stellen sollte, was ja auch jetzt, wo Zimmermann dann ja hoffentlich in 2 Wochen noch auskuriert ist, dann ja auch durchaus wieder eine Möglichkeit wäre. Also ein weiterer Spieler, der dann spielen muss, eigentlich ist Shinter Appelkamp, weil der eben so pressingstark ist. Die Frage ist halt, der ist jetzt so häufig nicht in die Stammformation gekommen, weswegen auch immer, da kann man ja immer nur spekulieren, sucht auf jeden Fall leider immer noch seine Form. Der, weiß ich nicht, ist jetzt gerade wieder bei der Nationalmannschaft und bisher wurde der danach ja immer sehr, sehr dosiert eingesetzt. Ist dann die Frage, ob man den halt von Anfang an bringen kann. Aber das Die Frage hätte sich so oder so gestellt, auch ohne Nationalmannschaft. Das ist ja, glaube ich, gerade eine der Hauptfragen im Fortuna-Lager überhaupt.
Und wenn Christian ausmacht, dass die Alpha-Tiere beim HSV gerne in Rudelbildung sich ein, sollte man überlegen, ob man nicht Adam Bocek auch einfach als strategisches Mittel aufstellt, um da auch Akzente zu setzen, die zu Rudelbildung führen könnten. Um das mal. Aber ich glaube, Marcel Sobotka kann das auch.
Der muss da auf jeden Fall reinwachsen jetzt.
Ja, ich denke auch. Bis mal den Fuß stehen lassen. Das ist,
ich hätte noch eine etwas spezifische Frage. Ich habe mitbekommen, dass die Fortuna Robert Bosinek, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, Bosinek, ausgeliehen hat und der HSV wollte den, ich glaube, vor 1,5 Jahren im Winter verpflichten und hat sogar irgendwie relativ viel Geld geboten damals für die Verhältnisse. Und ich wollte nochmal fragen, was so der erste Eindruck war.
Ja, hat halt schon getroffen, aber es sind noch sehr gemischte Eindrücke. Okay. Ich weiß nicht genau, wen er da vor 1,5 Jahren hätte Druck machen müssen beim HSV. Fortuna ist jetzt seitdem nicht mit zwei Stürmern von Anfang an aufgetreten und wenn er denn nicht hinter der Spitze Hennings spielt, dann ist er natürlich, Rufen Hennings natürlich gesetzt und von daher, so den Main Impact hat er noch nicht so hinterlassen, aber ich muss auch sagen, es ist noch ein bisschen zu früh, um das zu bewerten.
Ja. Ja, okay. Wie natürlich Rufen Hennings gesetzt ist, da sollten wir vielleicht ein Fragezeichen setzen. Aber ich kann verstehen, warum Scouts den attraktiv finden. Ich finde, der hat immer so ein paar Momente gehabt, sowohl was seine Strafraumpräsenz anging, als auch, das ist kein brillanter Techniker, aber dem kannst du auch den Ball geben vorm Strafraum und da kommt vielleicht nicht ganz kompletter Müllball rum. Also ich setze auf den noch Hoffnung, weil was anderes bleibt einem auch fast nicht mehr übrig. Nein, das stimmt so nicht.
Aber anscheinend setzt auch noch große Hoffnung in die Scouting-Abteilung der Fortuna, ja.
Oder auch in die vom HSV.
Ja.
Ja, einen kleinen Disclaimer müssen wir hier, glaube ich, noch setzen, damit wir jetzt hier nicht komplett den zeitlichen Rahmen sprengen. Werden wir uns heute den großen Spaß verkneifen müssen, noch über die Ränkespiele in der Führungsriege des HSV zu reden. Das machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal wieder. Aber
ich habe ja auch die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir beim nächsten Mal vielleicht sogar zusammen in einem Stadion sein könnten.
Ja. Das wäre auf jeden Fall auch eine schöne Sache.
Ja.
Das wäre mal verrückt.
Ja.
Aber wir werden sehen.
Ja.
Aber vielleicht erst in 2 Wochen, Samstagabend. Man kann nur empfehlen, Sport 1 anzuschalten. Da ist das Bild schlechter und der Kommentar anders als bei Sky.
Ja. Das ist auch meine Erfahrung der ersten Wochen.
Ja. Und ansonsten, ja, 2 Wochen ist es erstmal Länderspielpause. Man kann durchatmen nach der Niederlage gegen Paderborn und vielleicht tatsächlich so etwas wie Vorfreude auf das von uns jetzt mit guten Gründen prognostizierte 5:4 in Hamburg um 20.30 Uhr. Diese Vorfreude kann man entwickeln. Vielen Dank, lieber Christian, dass du dabei warst, uns hier
Rede und
Antwort und wirklich wieder mal wunderbare Einblicke in den Hamburger Sportverein geliefert hast.
Klar, gerne doch. Hat Spaß gemacht, wie immer.
Genau, und damit verabschieden wir uns auch aus der Folge, würde ich sagen, und wünschen euch eine gute Länderspielpause.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Danke. Ciao. Tschüss.